auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Eine neue Woche mit nur Golf hier auf meinsportpodcast.de und wir sprechen an diesem Wochenende oder wenn wir über dieses Wochenende sprechen, über Comeback-Siege. Danny Willett, der hat seine Durststrecke seit dem Masters 2016 gewonnen, hat sich in Dubai bei der DP World Tour Championship durchgesetzt, endlich mal wieder gewonnen, war entsprechend sprachlos, hören wir gleich. Charles Howell, der Dritte, der hat fast 12 Jahre gebraucht, um mal wieder einen Erfolg einzufahren auf der PGA Tour. Und Lexi Thompson, bei der war es nicht so lang, aber die hat ein ziemlich schwieriges Jahr durchgemacht und jetzt dann tatsächlich zum Ausklang des Jahres bei der CME Group Tour Championship wieder zugeschlagen. Das alles und noch viel mehr zum Golf an diesem Wochenende in den letzten 4 Tagen mit unserer Expertin Desiree Wolf und mir mit Malte Asmus. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir blicken als erstes zur DP World Tour Championship, würde ich sagen, nach Dubai und schauen tatsächlich mal auf das, was Danny Willett da gemacht hat. Er hat sich durchgesetzt. Er hat nach April 2016 so lange warten müssen, bis es wieder geklappt hat. Am gestrigen Tag war es soweit. Danny Willett gewinnt mit minus 18 die DP World Tour Championship. 2 Schläge vor Matt Wallace und Patrick Reed, die sich diesen 2. Platz dort teilen. Und ja, hören wir Danny Willett mal im Interview mit der European Tour etwas sprachlos nach seinem Erfolg.
Yeah, it's been a tricky old road, so it's probably not going to sink in for a while, but yeah, with all the ups and downs and injuries and this and that, like I said, the body's feeling a lot better, but and swings and moves are good and everything's good, but you know, there were times that you're never quite sure if you're going to be able to do it again. And pretty special.
Ja, sehr emotionaler Moment auch. Ein bisschen hat er auch mit den Tränen gekämpft. Diese Serie kann man aber nach dieser schwierigen Zeit, die er da durchmachen musste in den letzten 2,5 Jahren, absolut verstehen.
Ja, also da hat, also Danny Willett's, man kann es nicht beschönigen, Absturz nach dem Masters-Sieg, sucht so ein bisschen seinesgleichen. Und das war sehr, sehr schade, einfach mit ansehen zu müssen, wie er nach diesem Triumph, der ja dann, ich meine, es ist eigentlich völlig wurscht, ob Jordan Spieth da mitgeholfen hat, dass der so zustande kam, aber Danny Willett hat ein fantastisches Masters gespielt und ist danach einfach, war nie wieder gesehen auf einem Tableau, also jetzt grob übertrieben, aber hat einfach danach nichts mehr so wirklich auf die Kette gekriegt, definitiv keinen Turniersieg, du hast es schon gesagt. Und es ist ganz, ganz komisch zu sehen, wie ein Spieler in so kurzer Zeit irgendwie so zusammenfalten kann und irgendwie überhaupt nicht mehr zu der Spielstärke zurückfindet, die ihn ja durchaus über eine längere Zeit ausgezeichnet hat. Er war ja auf der European Tour wirklich jemand, der da konstant ganz weit oben war und auch entsprechend Siege eingefahren hat. Und es war, also du hast richtig zugucken können, wie er keine Ahnung mehr hatte, was er mit sich und dem Golfspiel anfangen soll. Und dieser Absturz, der muss halt noch ganz viel, viel furchtbarer sein, wenn du eben als Masters-Sieger halt auch noch mindestens ein Jahr, nämlich bis der nächste Masters-Sieger um die Ecke kommt, natürlich auch dauernd darauf angesprochen wirst. Und an diesem Druck ist er komplett irgendwie gescheitert. Und insofern ist es für ihn, glaube ich, jetzt halt nicht nur ein Comeback nach irgendwie sieglosen Jahren, sondern das ist jetzt wirklich so ein Ding, dass er, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch damit gerechnet hat, dass er womöglich nie wieder gewinnt und dass das dann einfach, dass das natürlich kein schöner Karriereverlauf ist für jemanden, der so weit war, der Major-Sieger ist und der so in Kuh gelandet hat.
Man sprach ja auch schon vom One-Hit-Wonder, da ist man ja immer relativ schnell dabei, obwohl das im Golf echt schwierig ist und auch echt gefährlich ist, sowas zu prognostizieren, weil es dann doch irgendwann wieder klicken kann. Das haben wir so oft schon gesehen und jetzt bei Danny Willett eben auch wieder. Später werden wir es bei Charles Howell, dem Dritten, dann auch nochmal sehen. Aber bei Willett kam ja zu diesem Druck, den du schon angesprochen hast, ja auch noch dazu, dass Verletzungen dann kamen. Die Familie hatte sich verändert, Sohn wurde geboren, auch das verändert natürlich alles und das ändert diese gesamten Rahmenbedingungen, die es dann für Willett eben auch sehr schwierig gemacht haben, dann vielleicht auch wieder am Comeback, am schnellen Comeback nach diesen Verletzungen so zu arbeiten, dass es dann auch wirklich funktioniert, weil der Fokus zwar irgendwo auf dem Golfsport ist, aber letztlich nicht hundertprozentig.
Ja, wobei ich glaube, dass das Familienleben, das haben wir ja bei ganz vielen Golfern, das liegt in der Natur der Sache. Die sind nun mal in der Zeit aktiv, wo das ansteht. Und das kann ja beflügeln, das kann dich auch mal ein bisschen rausbringen. Da gibt es die unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich glaube, dass bei Wille tatsächlich einfach diese Rückenverletzung, natürlich Rückenverletzung ist ja bei Golfern, ist ja sofort das rote Signallämpchen dann an, natürlich nie gut und damit ist auch schwer umzugehen. Du musst es sehr, sehr gut eben dann aushalten und musst danach wieder zurückkommen. Das ist was dich unmittelbar in deinem Schwung beeinträchtigt, solange es eben noch nicht wieder in Ordnung ist. Es ist tatsächlich... ja, also ich glaube, die Kombination aus Verletzung und aus, sorry, aber ich glaube einfach nicht, dass er jetzt das Format hatte, praktisch diesem Masters-Gewinner-Druck standzuhalten. Das hat irgendwie war für mich immer so eine Schwingung, die da noch mit dabei war. Und das natürlich in Kombination, also das eine führt dann einfach dazu, dass da vielleicht die Erfolge ausbleiben, wenn du beides hast. Und dann natürlich jetzt noch ein sehr bewegtes Familienleben. Die haben ja inzwischen auch das zweite Kind bekommen, sind da aber jetzt auch sehr happy family, muss man auch sagen. Das kann ja wirklich auch deutlich weiterhelfen. Das kann dann halt wirklich dazu führen, dass du, es ist unglaublich, aber Willett war Platz, wie viel? 400, 600
400, in der Weltrangliste? 462 in der Weltrangliste. Ja, so genau. Weit war abgestürzt.
Also das ist natürlich, das ist kaum nachzuvollziehen, wie sowas kommt. Und insofern... kann ich seine Bewegung und seine Emotionen da wirklich verstehen, weil dieses One-Hit-Wonder, was du vorhin erwähnt hast, was natürlich, ich meine, gut, das stimmt bei ihm jetzt nicht, weil er hat natürlich durchaus einige Turniersiege auf der European Tour da noch davor gehabt. Aber das ist schon sowas, was dich, das kann dich schon einfach von außen auch sehr, sehr fertig machen. Und insofern hat er jetzt wie so eine Art Legitimation, dass das eben doch nicht so war durch diesen Gewinn in Dubai und ja, ich freue mich für ihn, weil er ist halt einfach in der Lage, richtig tolles Golf zu spielen und ganz ehrlich, wenn du dir zum Beispiel dann da die 18 anschaust, was er da gemacht hat, das musst du erst mal bringen, die Eier musst du erst mal haben, um mit Olli Kahn zu sprechen und dann ist es halt auch echt sowas von verdient.
Lassen wir ihn mal selbst erzählen, was an der 18 nach dem Abschlag passierte. Der Ball lag ziemlich bescheuert auf steinigem Untergrund.
Yeah, we obviously hit through with there to give us that area. I've hit it pretty good and it's obviously gone a little bit further than we were anticipating. Yeah, it's obviously, you know, I said it yesterday, I said it all week. If you're going to win, you need to play some good golf and you need to have a few breaks go your way. And, you know, if that goes in, you drop back and, you know, you can still make a six. But it kind of gave us, you know, that little bit more cushion there once that second shot was in play to kind of really enjoy it.
Ja, man muss gutes Golf spielen, hat er gesagt, aber was er jetzt nicht gesagt hat, was er zwischen den Zeilen letztlich so hat durchblicken lassen, Glück gehört dann auch ein bisschen dazu und das hatte er, das haben wir ja angesprochen, die letzten 2,5 Jahren nicht sehr in großen Mengen, aber jetzt kam es eben mal.
Ja, wobei, es ist, ich meine, also den Ball da so zu spielen, wie er das getan hat, also in dieser Lage praktisch kurz vorm Wasserhindernis schräg irgendwie an einem Stein dran, und da dann drauf zu klopfen und denen wirklich Mitte Fairway abzulegen, also besser, als er es ja selbst vermutet hat. Da gehört Glück dazu, ja, weil das ist dann nicht mehr zu 100% berechenbar, wenn du so einen extremen Schlag machst. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, du musst halt dann auch die Psyche dafür haben. Und den Schlag machst du auch nicht, wenn du Angst davor hast. Und insofern ist das, finde ich, das war für mich eins der deutlichsten Zeichen, abgesehen von dem wahnsinnigen Putt an der 2, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen, dass Willett einfach wieder da ist. Weil, ja, so nach dem Verlauf der Schlussrunde und nach dem 2 Schläge Vorsprungpolster für die 18 und dann diesem, ich lieg so gut wie im Wasserhindernis, dachte ich mir schon, oh, das ist jetzt, also das ist der rote Teppich, das jetzt auf der 18 noch zu verkacken. Mhm. Und nach diesem Schlag, also als er sich da hingestellt hat, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich sehe Katastrophen auf uns alle zukommen. Aber der hat das so dermaßen gut gemacht. Ich meine, klar, der hat nochmal einen anderen Blick, wenn der über dem Ball steht. Klar. Natürlich, wie er den da rausbringt. Das ist in so einer Fernsehoptik, sieht es natürlich immer irgendwie haarsträubend aus von der Seite. Aber den dann zu machen und du musst den cool machen, du musst den fokussiert machen, du musst den auch noch treffen, da gehört dann sicher auch eine kleine Portion Glück dazu, aber das ist dann schon einfach ein deutliches Zeichen, ich will jetzt diesen Turniersieg und den hole ich mir jetzt. Und das hat er ja dann auch gemacht. Und insofern, ja, also ich fand, das war jetzt einfach der alte Danny Willett wieder, der da auch eben, der ist halt auch manchmal unerschrocken und der kann aber halt auch solche Dinger dann machen. Und ja.
Lass uns über den Putt an der 2 sprechen. Eagle an dem Par 4, 533 Meter lang. Das spielt er dann mal locker flockig mit 3 Schlägen. War im Grunde der ideale Start dann auch in diesen Schlusstag, um das, was er vorher dann eben auch schon geleistet hatte mit der 67, der 67 und der 68, dann am Ende auch zu veredeln.
Ja, also das ist dann, wenn du das an der 2 natürlich hinkriegst, dann hast du so einen Kickstart in die Runde noch sowieso noch mehr, als du es vielleicht sonst auch hättest. Und du musst ja auch sehen, dass praktisch zeitgleich, also nicht ganz zeitgleich natürlich, aber Patrick Reed an der 1 einen Bogey gespielt hatte. Und dann hat einfach Danny Willett mit dem Eagle an der 2 da gleich mal richtig bodengut gemacht, wenn du das dann beides noch zusammenrechnest. Und insofern war das also zum einen im direkten Vergleich zu Patrick Reed natürlich wichtig. Und zum anderen war das einfach ein Eagle-Putt, der war so, also wirklich über eine fiese Welle. Es gab dann ja in den Fernsehbildern gab es ja dann die zwei möglichen Putt-Linien eingezeichnet, die Länge, die langsamere und die schnellere Version sozusagen. Und Willett hat das so reingezirkelt. Und was eben auch für ihn und für seine mentale Verfassung an diesem Sonntag, finde ich, spricht von außen betrachtet, ist, dass er den schon so reingewalkt hat, als er noch nicht drin war. Wo ich noch gedacht habe, wow, sehr guter Putt, aber ist halt das leider ganz knapp vorbei. Weil er hat im letzten Moment noch so eine kleine Drehung Richtung Loch genommen und ist dann rein. Und da war er aber davor auch schon überzeugt, dass der jetzt reingeht. Und das ist immer ein super Zeichen. Also das passiert dann einmal in tausendmal, dass ein Spieler sich dann noch irrt und drauf zugeht und dann so, oh, ups, doch nicht rein. Aber im Normalfall siehst du da dann schon, und das ist dann Körpersprache, dass du sagst, ja, habe ich jetzt halt reingemacht. Klar, war schon möglich. Und das hat ihn sicher dann getragen. Ich meine, da ist dann nicht mehr wahnsinnig viel passiert auf den Frontline, also jetzt scorekartenmäßig gesehen. Er hat dann noch ein Birdie an der 7 gespielt und Patrick Reed hat dann freundlicherweise noch ein Bogey auf der 8 gespielt und hat dann auf den Frontline erstmal ihm da wirklich Boden überlassen. Dann haben sie so ein bisschen getauscht. Dann hat Willett 2 Bogies gespielt auf 10 und auf 12 und Reed 2 Birdies auf 10 und auf 11. Und sind sie wieder zusammengerückt, dann haben sie völlig konform 14 von 15 beide im Birdie gespielt. Und dann eben kam die 17 und da war halt wirklich dann eben der Birdie-Putt von Danny Willett auch großartig, wirklich gut gemacht. Birdie-Putt logischerweise dann zum Birdie. Und da hat dann eben Patrick Reed auch nochmal einen Bogey gespielt und da war es dann im Prinzip, dachte man, entschieden. Aber dann kam, wie gesagt, diese schlechte Lage auf der 18. Und wenn Willett sich da nicht noch gut befreit hätte, hätte er da tatsächlich noch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten können. Aber da hat dann Patrick Reed das Birdie auf der 18 auch nichts mehr geholfen, weil, wie wir ja wissen, ist Danny Willett dann nach dem zweiten Schlag lag er wunderbar und hat das Loch dann entsprechend im Par zu Ende gespielt. Und alles schick und alles gut. Und man muss ja wirklich sagen, dass der so angefasst war, wie ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe, weil der sonst eher immer so der mega coole nach außen hin ist. Und das hat man auch in dem O-Ton gehört. Also beim allerersten Interview so direkt an der 18, wo er auch beide Kinder auf dem Arm hatte, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn er das noch länger macht, das wird dann wirklich schwer. aber war ihm dann sicher auch wurscht. Da hat er fast gar nichts sagen können. Also der war wirklich völlig bedient und fix und fertig. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Absolut, das kann man in der Tat nachvollziehen. Danny Willett also nach 2,5 Jahren endlich wieder Sieger bei einem großen Turnier. Ist ja auch gleichzeitig ein Rolex Series Event, also auch sein erster Titel bei einem dieser hochdotierten Events auf der European Tour. Aber Schlussflight mit Patrick Reed, natürlich auch nochmal wieder was ganz Besonderes. Die hätten eigentlich auch im grünen Sakko spielen können.
Ja, das
wenn sie es hätten mitnehmen dürfen.
Dürfen sie nicht, aber nee. Hätten sie beide sozusagen theoretisch, ja. Nee, das ist dann irgendwie, das sind dann so manchmal diese Szenen, wo du so übergreifend nochmal schmunzeln musst. Willett gewinnt das Turnier, Patrick Reed gratuliert ihm übrigens auch sehr fair. Es scheint wirklich so zu sein, dass Willett mit Reed gut kann. Und umgekehrt, und dass das sehr, sehr sportlich zuging und alles. Ich meine, das ist normalerweise sowieso so, aber bei Patrick Reed sind wir immer irgendwie eher auf der Skandalseite manchmal bei den Berichten, aber der war da völlig okay und hat der Willett entsprechend auf die Schulter geklopft und ihn beglückwünscht und wusste sicher ganz genau, wenn auch nicht aus eigener Erfahrung, Reed hat nie so eine Durststrecke durchgemacht. Aber der weiß natürlich auch, was das für jemanden bedeutet. Und es ist dann schon komisch, wenn sich dann ja zwei Masters-Sieger praktisch die Klinke in die Hand geben und da dann im Schlussflight miteinander spielen. Wir sind auf der European Tour, und das ist ein hochdotiertes Turnier. Da sind natürlich ein Haufen Leute dabei, die schon großartige Sachen gewonnen haben. Aber da ist dann Patrick Reed als Spieler von der PGA Tour ja dann und natürlich eben auch als Masters-Sieger ja praktisch so ein VIP, wenn du so willst. Ja. Und Danny Willett wird mit einem Putt auf der 18 auf einmal auch wieder wer. Also das klingt jetzt so blöd, aber das war so ein Gefühl, was ich so hatte. Danny Willett, wirklich, auf dem haben zwei Jahre lang alle rumgetrampelt. Ja. Er hat es natürlich auch ermöglicht durch seine Leistungen, aber lief halt auch vieles schief. Und auf einmal ist er wieder da. Also das war einfach es ist dann wieder so, ich bin wieder wer. Also das denkt er gar nicht so, aber das hat mich dann so gefreut, dass er da, also wirklich von so einem absolut abgestürzten Weltranglistenplatz auch kommend, dann einfach wieder auch gleich ein Rolex Series Event gewinnt. Weißt du, nicht irgendein Turnier jetzt in irgendeinem Eck der Welt, was eigentlich niemanden interessiert, sondern dass er da wirklich auf einem internationalen Podium eine super Leistung gebracht hat. Ich glaube, das ist für seine weitere Golfkarriere absolut crucial gewesen, dass das jetzt so stattgefunden hat.
Und es bringt ihn ja dann auch noch auf den 20. Platz im Race to Dubai am Ende in der Jahreswertung. Auch das dann ein schöner Erfolg, von Platz 53 noch nach oben geschnellt. Und Schnapszahl, er ist der 333. englische Sieger auf der European Tour. Auch das, da muss er dann extra noch einen ausgeben. Und die Parallele zu Patrick Reed, ja nicht nur, dass die beiden Masters gewonnen haben, sondern dass sie auch irgendwo Ryder Cup Buhmänner sind. Danny Willett 2016 unfreiwillig, weil sein Bruder diesen Kommentar in einem englischen Medium veröffentlicht hat, wo er die US-Fans beschimpft hat, und Patrick Reed, weil er Patrick Reed ist.
Ja, der macht es dann selbst oder lässt seine Frau irgendwie Social Media bedienen. Ja, sind tatsächlich zwei kontroversere Typen eher, nicht so die Nice Guys oder unbedingt, ich meine, Danny Willett, wie gesagt, der hat das tatsächlich da auch seinen Bruder gehabt, aber Danny Willett ist es generell nicht so der allererste Gentleman, der mir auf der Tour einfällt. Das ist eher so ein, ich weiß es nicht, das vielleicht auch einfach wegen seines Sheffield-Akzentes da, der ist halt irgendwie, denkst du mal, mein Gott, wo kommt der denn her? Hallo? Ich verstehe dich nicht. Aber Danny Willett ist schon eher so ein, sagen wir mal, bodenständigerer Typ. Und es ist da, glaube ich, könnte mir schon vorstellen, dass der mit Patrick Reed sich ganz gut versteht und dass die einfach in manchen Belangen auch anders ticken, was sie aber einfach verbindet. Und das ist ja das, was wir hier einfach besprechen und auch wirklich mit ansehen, ist halt, dass einfach beide richtig, richtig gute Golfer sind. Und dass Danny Willett dann eben auch so eine Herausforderung, wie sie zum Beispiel auch noch von Patrick Reed dann kam, auf den Back 9, der ja da dann seine Birdie-Serie endlich mal gestartet hat auf der 10 und 4 Birdies gespielt hat bis zu 15, dass er dem standhalten konnte. Ja. Und das sind ja dann genau diese Momente, da ist Crunch-Time in der Finalrunde, da weißt du, es geht um alles. Und da hätte Danny Willett durchaus auch irgendwie nochmal einbrechen können und das wegschenken können. Und das wäre nicht besonders ungewöhnlich gewesen, das haben wir alles schon gesehen. Die Tatsache, dass er es durchgezogen hat, spricht einfach für seine momentane Verfassung und für sein auch stabiles Nervenkostüm in dem Fall. Und er hat es halt dann einfach durchgezogen. Du musst dann als Sportler, gerade wenn du aus so einem Megatief kommst, musst du dann irgendwann den Tag X haben, wo es läuft, grundsätzlich erstmal, siehe vorne Frontline. Und wo du dann aber auch einfach hier geradeaus, Blick nach vorne gerichtet, und du ziehst das Ding jetzt durch und lässt dich nicht mehr beirren. Auch wenn es gar nicht mal so gut läuft, siehe der Ball in der schlechten Lage an diesem Stein. Und du machst es dann einfach und du bist dann in so einem Flow und dann bist du auch in der Lage, Turniere zu gewinnen. Und das hatte Danny Willett, glaube ich, jetzt wirklich zwei Jahre lang nicht mehr dieses Gefühl, überhaupt annähernd auch nur in der Position zu sein. Und jetzt ist er wieder da und jetzt wird es interessant, wie er das jetzt natürlich weiterspinnt. Kann er die Form halten? Ich könnte mir schon vorstellen, dass er speziell auf der European Tour da einfach jetzt immer wieder mal auftaucht und eben, wenn er seine alte Klasse wiederfindet oder sogar noch besser wird, dann eben wieder diverse Turniere auch gewinnt. Das muss es ja nicht unbedingt nochmal ein Masters-Sieg sein, das ist vielleicht vermessen, da irgendwie jetzt an Major-Siege jetzt ranzutreten schon, aber lass ihn mal einfach spielen und wir gucken uns das mal an.
Und berichten natürlich drüber hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und über große Golfer. Natürlich beim DP World Tour Championship waren eigentlich nur große Namen dabei. Sprechen wir auch nach einer kurzen Pause noch, denn es gilt ja auch noch, den Sieger der Gesamtwertung zu ehren, den Rookie des Jahres und noch einige andere zu erwähnen, die auch in Dubai am Start waren. Nach einer kurzen Pause.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Leperz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfarb.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir sind noch bei der Analyse des DP World Tour Championship in Dubai. Ging ja am Ende zu Ende mit dem Sieg von Danny Willett, dessen Siegesdürre ist damit auch dann endlich zu Ende. Und wir müssen ja noch auf ein paar weitere Namen eingehen. John Rahm, der Titelverteidiger, am Ende Vierter geworden. Sergio Garcia, der zuletzt auch wieder gut in Schuss kam, wurde geteilter Neunter. Tommy Fleetwood, geteilter 16. Der Titelverteidiger im Race to Dubai, der hätte gewinnen müssen, um das Race to Dubai dann auch tatsächlich zu verteidigen. Hat er nicht geschafft, unter anderem deshalb, Desiree, weil er am Samstag, da kann man wirklich sagen, verkackt hat.
Ja, und zwar in ganz großem Stil. Das ist leider, also ja, das ist so eine Runde, wo du als Tommy Fleetwood einfach auch fassungslos bist. Und es war dann auf Twitter oder irgendwo in Social Media war dann auch ein Interview am Samstag mit Tommy Fleetwood dabei, wo er also tatsächlich, also ähnlich sprachlos war wie Willett, aber aus einem völlig anderen Grund. Also weil er einfach gesagt hat, hey, keine Ahnung, es gibt manchmal so Runden, aber du weißt dann auch nicht, was ist. Du kriegst einfach nichts rein, du kriegst nichts gelocht, es geht kein Putt rein, es funktioniert einfach gar nichts. Ich meine, das ist jetzt, sieht auf der Scorekarte von Amateur, wäre es okay. Also der hat die Frontline einfach im Paar gespielt, aber eben kein einziges Birdie irgendwie reingemacht und dann ein Bogey auf der 10 und ein Bogey auf der 17 und da gibt es dann halt eine Plus 2, das ist dann eine 74. Aber an einem Tag, wo halt andere stapelweise Birdies spielen und der Platz gibt es natürlich her, da kannst du einfach auf Frontline, Backline durchschnittlich 4 Birdies spielen. Und wenn das dann mal nicht funktioniert, ist okay, aber Henrik Stenson zum Beispiel hat einen vergleichbar schlechten Samstag, der hat auch den Moving Day irgendwie gar nicht zum Laufen bekommen, hat auch lauter Pars gespielt und dann an der 9 gleich noch ein Double Bogey, um mal gleich so richtig schlecht für den Tag zu liegen. Aber der konnte dann zumindest noch die Back 9 komplett durchstarten, hat dann 2 Birdies gespielt, dann nochmal ein Bogey, okay, ein Paar, dann aber 3 Birdies, nochmal ein Paar und nochmal ein Birdie. Also in Summe wirklich 6 Birdies auf den Back 9 und dann tut sich wenigstens was. Aber Tommy Fleetwood hat da wirklich nichts zum Rollen bekommen und war einfach dann fertig. Und er hat auch am Samstag gesagt, ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, dass du dann so weit von der Spitze weg bist, dass du einfach das Turnier nicht mehr gewinnen kannst. Und das war ja die Bedingung dafür, den Gesamtsieg noch Francesco Molinari entreißen zu können. Und insofern hat Fleetwood, natürlich wird er dann gefragt, ja, und was machen Sie jetzt? Und greifen Sie nochmal an und so. Der Sonntag ist ja auch noch da. Und der hat halt auch gesagt, hey, man, klar, mache ich das Beste, was noch geht. Und gucken wir jetzt mal, was wir am Sonntag noch irgendwie auf den Platz kriegen. Aber ganz ehrlich, das Ding ist durch. Mhm. Und das halte ich auch nicht für unsportlich oder mangelhaft ambitioniert, sondern das weißt du dann einfach. Also es ist dann irgendwann, musst du auch mal realistisch bleiben, du kannst nicht irgendwie 10 Schläge aufholen. Und insofern war Fleetwood da ziemlich bedient, weil ich habe mir sowieso die ganzen letzten Wochen ganz ehrlich gedacht, Fleetwood darfst du nie unterschätzen. Und Fleetwood ist in der Lage, solange es rechnerisch noch geht, Molinari tatsächlich diesen Sieg noch streitig zu machen. Oh. Also ich hätte es durchaus für überhaupt nicht ausgeschlossen gehalten, dass der wirklich nochmal ein richtig geniales Wochenende hinlegt und sich einfach diesen Turniersieg holt und damit auch das Race to Dubai. Und insofern merkst du halt auch, dass das nicht nur so eine Fantasie war, sondern dass er da wirklich ganz mega enttäuscht war, dass er dann einfach schon vor dem Schlusstag einfach dieser Chance beraubt war. Oder ganz anders formuliert, sich selbst dieser Chance beraubt hat, weil er halt einfach nicht gut gespielt hat.
Er hat ja auch wieder ein Mega-Jahr gehabt nach dem letzten Jahr, was ja schon dann für ihn sehr, sehr erfolgreich lief mit dem Sieg im Race to Dubai. Am Ende da schon die Saisonwertung gewonnen, jetzt nochmal Zweiter geworden, ist ein tolles Jahr mit Ryder Cup-Sieg, mit Turniersiegen. Also Tommy Fleetwood, alles andere als ein One-Hit-Wonder, den werden wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte hoffentlich natürlich dann noch auf den Golftouren sehen. Und dann hoffentlich auch siegen sehen, denn er ist auch ein unheimlich sympathischer Kerl. Und deshalb ist er auch einer, der seinem neuen besten Kumpel natürlich den Gesamtsieg im Race to Dubai am Ende auch gegönnt hat. Francesco Molinari nämlich, der profitierte am Ende davon, dass Fleetwood eben nicht gewann, konnte sich dann auch ein eher mediokres Turnier leisten. 26. geteilter 26. wurde Frankie, wie sie ihn nennen. Am Ende mit minus 6 und er blickte am Mikrofon der European Tour auf ein sehr erfolgreiches, aber auch auslaugendes Jahr auf der Tour zurück.
Yeah, just very happy and very proud. Obviously, it's been an incredible year, an incredible season. I've achieved all I could ask for and even more. I honestly probably never thought it was going to happen. You know, you can win tournaments, but to win a season-long race is much harder and with the amount of great players we have on tour right now, it's really incredible. But you know, it's obviously come from a lot of work last winter and the years before. And you know, when I got the first win at Wentworth, then it was mainly confidence. I think obviously my game has improved a lot the last few years, but I was still missing that little bit of confidence. And Wentworth gave me some of that. Then winning in the US gave me even more. Then, you know, the Open even more. And it was just a building of momentum week after week until probably after the Ryder Cup, where you know, I started to feel quite empty.
Ja, das kann man auch verstehen. Alles gewonnen beim Ryder Cup und dann war er am Ende einfach erschöpft. Aber er hat es gesagt, dieser Sieg in Wentworth, der hat es alles ins Rollen gebracht. Da kam endlich alles zusammen, was er immer versucht hatte zusammenzusetzen. Er hat ja die harte Arbeit der letzten Jahre auch angesprochen. Und dann befreit so ein Sieg auch einfach das, was wir bei Willett auch vorhin schon prognostiziert haben.
Ja, und ich meine, jeder Golfer braucht Selbstvertrauen, braucht Bestätigung. Das holst du dir natürlich am allerbesten über Siege, wenn dann nicht über gute Platzierung. Und Molinari ist es ja auch nicht irgendwie neu dabei auf der Tour. Ich meine, den haben wir schon relativ lange jetzt hier in the Mix. Und ist so ein von der Außenwirkung her fliegt er immer so ein bisschen unterm Radar, weil er eher so der Zurückhaltende ist. Und jetzt nicht so extrovertiert nach außen tritt mit irgendwelchen Geschichten. Aber er hat halt wirklich sich da absolut hochgearbeitet. Und ich meine, die Open da so zu spielen, wie er das gemacht hat, das ist dann der nächste Schritt. Das ist dann auch was, wo du sagst, wow, okay, Major Sieg. Das hatte übrigens Tommy Fleetwood noch voraus. Der hat das ja noch nicht bisher jetzt zustande gebracht. Ist aber auch so jemand, der eigentlich permanent auf der Liste der Kandidaten ist, die das eigentlich mal schaffen könnten. Und ich glaube, Molinari ist nicht zuletzt auch durch diese Ruhe, die er da hat, wie er auch im Interview zeigt und die er auch auf dem Platz hat, das ist ein Asset auf jeden Fall für ihn. Und das ist jemand, der sich da richtig gut aufgestellt hat, einfach sein Package richtig gut geschnürt hat und entsprechend jetzt endlich den Lohn einfährt. Ich meine, das machen andere auch, dass die gut trainieren und dann trotzdem nicht die Ergebnisse kriegen. Aber bei Molinari hat es diese Saison einfach irgendwie geklappt, hat das alles so nacheinander aufeinander aufgebaut. Und ich meine, über den Ryder Cup brauchen wir gar nicht zu reden. Also das war natürlich dann die Krönung, dass du dann diese 5 Punkte holst und was da erreichst, was noch niemand erreicht hat, plus dann diese außenwirksame Mollywood-Beziehung mit Tommy Fleetwood. Das ist so ein Jahr und das geht dann alles steil nach oben und du erreichst unfassbare Dinge und dann ist es tatsächlich einfach auch nur klar, dass er dann, obwohl das jetzt so ein Jahresendturnier ist und jeder denkt, boah, da geht's ums Race to Dubai und bla bla bla, dass da die Luft raus ist, kann ich ehrlich gesagt sowas von verstehen. Da willst du, glaube ich, einfach nur noch, dass es rum ist und spielst es halt noch zu Ende und kassierst die Trophäe ein, aber du bist einfach platt. Ja. Und ich glaube, Molinari hat sich das dieses Jahr sehr, sehr, sehr verdient, einfach jetzt erstmal platt zu sein.
Definitiv. Und sich eine Auszeit zu nehmen bis zum Beginn des Jahres, denn beim Tournament of Champions auf der PGA Tour darf er ja mitspielen. Hat ja im letzten Jahr dann auch das erste Mal auf der US-Tour gewonnen, übrigens auch als erster Italiener. Desiree, wir müssen noch einen anderen Mann hervorheben, den ich schon fast, also ist jetzt übertrieben, schon fast vergessen hatte. Shubhankar Sharma, der war wie der Blitz ins letzte Jahr gestartet, hatte die Joburg Open gewonnen, dann die Maybank Malaysian Open, danach noch beim WGC in Mexiko lange mit vorne drum gespielt, am Ende in den Top 10 gelandet und dann wurde es ein bisschen dünner für ihn, aber es reichte letztlich das, was er am Anfang des Jahres gewonnen hatte, um am Ende Rookie des Jahres zu werden und wir hören mal in sein Statement bei der European Tour rein.
You can only do it once in your career and you know, I'm really happy that with the season that I've had, you know, I was lucky enough to win it this year and you know, I played well, I've won twice and had a few top 10, so really happy with the way the season has been.
Also kann er auch wirklich zufrieden sein, starker Start in seine Karriere auf der European Tour, aber hinten raus, da muss er dann an der Konstanz noch ein bisschen arbeiten.
Ja, also Shubhankar Sharma hat zwei Dinge getan. Er hat auf der einen Seite tolles Golf gezeigt, siehe Saisonanfang, hast du es ja schon gesagt, auch mit den Turniergewinnen. Und das war so richtig wieder der Moment, wo so ein junger Spieler dann eben auf der Tour aufpoppt und dann irgendwie, wo du denkst, wow, was geht denn da noch alles in der Saison? Dann ist es so ein bisschen abgeflacht und Shubhankar Sharma ist mir jetzt in Erinnerung, dass er einfach in tatsächlich, wie du es auch gesagt hast schon oder angedeutet hast, in einigen Turnieren dann wirklich gut platziert war und dann doch irgendwie es nicht um die Ecke gebracht hat. Und das ist halt einfach, deswegen heißt das Ganze Rookie of the Year. Das ist halt einfach jemand, der seine erste Saison da jetzt gespielt hat, seine erste volle und der einfach auch noch lernen muss und wo nicht alles dann immer klappt. Das tut es bei den allerwenigsten von gleich von Anfang an. Und insofern ist es auch nachvollziehbar, dass das da einfach, also dass da schon so Momente gab, wo ich mir auch gedacht habe, oh Mensch, jetzt zieh das durch, jetzt lass dir das nicht noch irgendwie wegnehmen, lass dir da nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es der Weg, den alle gehen und du lernst dann aus solchen Turnierverläufen, aus solchen verschenkten Schlussrunden manchmal auch oder aus knappen Scheitern, sagen wir es mal so. Und ich meine, letztendlich ist irgendwie der Turnierverlauf auch so ein bisschen, spiegelt es auch alles wieder. Er fängt mit der 73 an, die echt nicht so dolle ist. Und dann hat er aber zwei richtig gute Tage mit 67, 66, wo er da wirklich Birdies ohne Ende auf diesen Platz gezaubert hat. Paar Bogies dabei, okay. Dann halt auch mal irgendwie ein Double Bogey, was es gar nicht braucht, aber trotzdem immer noch eben sehr, sehr gute Ergebnisse mit der 60. Und dann geht er auf den Platz raus und spielt eine 80 am Sonntag. Also er hat eine plus 8 gespielt, er hat ein einziges Birdie da auf die Matte gekriegt und ansonsten 5 Bogies auf den Front 9 und 2 Bogies, ein Triple Bogey, wenn wir schon gerade dabei sind, dann machen wir es richtig, auf der Back 9. Also da siehst du dann auch, wie bei so einem Spieler, erstens ist er unter Druck, weil es um diese Jahreswertung Rookie of the Year geht und zum anderen ist auch bei ihm einfach die Saison lang gewesen und es gab es in einigen Fällen, dass du einfach, dass du dir denkst, was ist denn jetzt los? Wieso ist denn da jetzt so komplett die Luft raus? Ja. Die ist, glaube ich, einfach jetzt bei allen raus und es sind dann eher so die Spieler dann oft vorne jetzt noch vertreten, die eine Zeit lang so ein bisschen noch weg vom Fenster waren. Also damit meine ich nicht Matt Wallace, der ja wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse und sehr konstant über die Saison gebracht hat. Aber zum Beispiel jetzt auch Westwood mit seinem Sieg letzte Woche, der war auch irgendwie lange Zeit nicht so, hat nicht so eine Rolle gespielt irgendwie auf der European Tour in diesem Jahr und ist auf einmal da. Das sind dann so die, die dann so eine Chance nutzen können. Aber die Spieler, die auch zum Beispiel Alex Noren oder natürlich Henrik Stenson, die so die großen Namen auf der European Tour sind, das finde ich auffällig, dass die alle bei diesem Turnier jetzt einfach schon ein bisschen in the mix waren, aber es dann letztendlich nicht durchziehen konnten. Und die haben halt alle diesen Ryder Cup auch noch in den Knochen. Und das ist dann sowohl bei denen als auch bei so einem Rookie wie Shubhankar Sharma es ist, ist es einfach dann irgendwann mal Jahresende. Und ich glaube, die brauchen echt alle mal eine Pause.
Martin Keimer braucht wahrscheinlich auch eine Pause. Wir haben über ihn gesprochen in der Türkei. Geteilter Fünfter geworden, wieder aufsteigende Tendenz gezeigt. Dann letzte Woche Nedbank Golf Challenge in Südafrika. Da ging es dann eher wieder in die andere Richtung. In dieser Woche mit einem 55. Platz und einer plus 4 ja auch eher unter ferner liefen. Der spielt jetzt dann in Australien in dieser Woche noch den Hender Melbourne World Cup of Golf. Aber ja, dann ist auch Zeit, dass die Saison irgendwie vorbei ist und er sich tatsächlich auf die Offseason konzentrieren kann.
Ja, zum einen gebe ich dir recht, zum anderen ist es so, dass Martin Keimer witzigerweise, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut so. Er ist ja eigentlich jemand, der jetzt nicht direkt medienscheu war, aber jetzt auch nicht so der ist, der sich da überall produziert immer. Und er hat jetzt, ja, wir hatten ja letzte Sendung schon über dieses Interview mit den Kindern gesprochen. Er hat zum Beispiel auch so ein kleines Social-Media-Interview dann gemacht, wo er jetzt in Dubai irgendwie, was weiß ich, zur Range gefahren ist oder zum Turnier gefahren ist und wo er quasi Maximilian Kiefer adressiert hat, mit dem er da in Australien spielt. Nur gesagt hat, Mensch, ey Maximilian, wir gehen da hin und wir gehen da jetzt nicht einfach so hin, so in seinem rheinischen Dialekt auch so. Wir fliegen da jetzt nicht einfach nur so hin, um da dabei zu sein, wir wollen da gewinnen und mach dich schon mal hier auf und geh du schon mal auf die Range, so nach dem Motto, ich muss ja noch das Turnier fertig spielen, dann komme ich auch, so ein bisschen so in diesem Stil, so sehr, sehr rheinländerisch und aber halt irgendwie sehr nett auch. Ja. Und wo ich jetzt sagen würde, ja, Mai, ich meine, so ein Interview kannst du eigentlich auch nicht machen, wenn dir alles wurscht ist, was ihm sowieso nicht ist, um Gottes Willen. Aber also vielleicht ist es dieser Jahresausklang, ich meine, muss man jetzt schauen, wie es dann halt mit Jetlag und so weiter ist. Australien ist halt immer echt nicht um die Ecke. Ja. Aber vielleicht ist so ein Jahresausklang in so einem Teamwettbewerb gar nicht so doof. Und auch vielleicht setzt das auch nochmal Energien in ihm frei. Vielleicht kann auch Maximilian Kiefer, vielleicht können die beide voneinander profitieren und sich da irgendwie gut verkaufen. Das ist zumindest jetzt ein anderes Format. Auch andere Spieler, auch Torbjørn Olesen hat gepostet, dass er sich wahnsinnig darauf freut, eben in Australien an den Start zu gehen mit Søren Kjeldsen. Der ist natürlich sowieso Spezialist für die Formate. Und insofern auch die Belgier haben schon hier, oh, hallo, es geht auf nach Australien. Also so reguläres Turnier haben, glaube ich, nicht mehr alle Lust drauf. Aber so ein Teamformat ist dann schon noch mal nett. Und ich glaube, das nehmen jetzt die beteiligten Spieler, sind ja nicht allzu viele, weil es dieses Länderformat ist, nehmen die jetzt noch mit. Und vielleicht kann da Martin Keimer tatsächlich noch mal irgendwie angreifen und im Verbund mit Maximilian Kiefer da eine gute Leistung dann zeigen in Australien.
Wir drücken die Daumen und halten euch natürlich auf dem Laufenden und können Martin Keimer auch noch mal Mut machen. Sein letzter Turniersieg ja bei der US Open 2014. Ein Mann, der noch viel länger auf den nächsten Turniersieg hat warten müssen, über den sprechen wir nämlich gleich. Charles Howell, der Dritte bei der RSM Classic, unser nächstes Thema, der hat fast 12 Jahre warten müssen und jetzt brauchte er gar nicht so lange warten. Jetzt ist er nach fast 37 Minuten bei uns in der Sendung auch schon dran.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.